ist Erich Lehner beim gemeinsamen Musizieren mit seinem Sohn. Bei dem Männerforscher gibt es zugegeben keine explodierenden Ameisen, 3D-Drucker oder Würgegeräusche zu hören, wie bei vorangegangenen Folgen. Dafür hat er eine Menge Spannendes über sein Leben zu erzählen, das nicht gerade in vorgefertigten Bahnen verlaufen ist. Denn bevor Lehner sich mit der Männerforschung befasste, war der Psychotherapeut Diakon. Mit meiner Kollegin Anna Riedler hat er sich über Männerrollen in der katholischen Kirche, Geschlechterforschung in den 90er Jahren und über den Umstieg vom Priester zum Vater unterhalten.
Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Upper Science.
Damit willkommen bei einer neuen Folge von Nerds mit Auftrag, dem Podcast von Upper Science. Mein Name ist Mario Wasserfaller und ich wünsche viel Spaß beim Hören.
Herr Lehner, Sie sind Psychoanalytiker und forschen und lehren im Bereich der Männlichkeitsforschung und Palliativcare. Blöd gefragt, was tut denn ein Männerforscher eigentlich?
Ein Männerforscher setzt sich mit dem Geschlechterverhältnis auseinander. Und ein Männerforscher versucht sozusagen das Geschlechterverhältnis aus der Perspektive von Männern zu beschreiben, zu erforschen, zu erfüllen, zu erdenken. Und das Ziel des Ganzen ist natürlich Geschlechtergerechtigkeit. Also ein Männerforscher ist sich dessen bewusst, dass er das aus der Perspektive der Privilegierten sieht und dass Maßnahmen, Veränderungen auf diesem Hintergrund zu erfolgen haben.
Männerforschung ist Sozialforschung und diese funktioniert auf zwei Arten. Einerseits führt Lehner für Projekte Interviews, auch mit Gruppen, und versucht mit Menschen ins Gespräch zu kommen.
Ich hatte unterschiedliche Forschungsprojekte, zum Beispiel ein Projekt über Gender im Altenheim beispielsweise, wo es das Ziel ist, sozusagen Versorgungszusammenhänge, Pflegezusammenhänge aus der Geschlechterperspektive zu erforschen und hier sozusagen die jeweilige Position von Weiblichkeit und Männlichkeit näher in den Blick zu bekommen, weil sich zeigt, dass eigentlich überall in allen gesellschaftlichen Bereichen, überall wo Menschen leben, diese Geschlechterverhältnisse wirksam sind und dieses Hierarchieverhältnis zwischen Männern und Frauen sozusagen immer wieder sichtbar sind. Daher muss man genau hinschauen und muss dementsprechende Maßnahmen setzen und dementsprechende Unterstützungsmaßnahmen anbieten. Sehr oft ist es natürlich auch das einsame Sitzen am Schreibtisch.
Ja, und an diesem Schreibtisch werden dann Erkenntnisse aufgeschrieben, Forschungsergebnisse verglichen und Schlüsse gezogen. Neben der Arbeit als Forscher hat Lehner auch eine psychoanalytische Praxis.
Was mir schon in meinem Leben sehr wichtig war, war immer Praxis und Wissenschaft zu vereinen.
Dass Lehners Leben sich in diese Richtung entwickeln würde, war aber auch für ihn nicht immer klar gewesen. Denn eigentlich hatte er sich für einen ganz anderen Berufsweg entschieden, den im Dienst der Kirche. Ursprünglich hat er katholische Theologie studiert und wollte zusätzlich zum Psychoanalytiker Priester werden.
Sie haben im Zuge des Priesterseminars damals 7 Jahre zölibatär gelebt, richtig? Mhm. Und jetzt sind Sie verheiratet und haben ein Kind.
Ja.
Wie ist denn das passiert?
Naja, ich bin nach dem Priesterseminar geweiht worden. Also am Ende des Studiums wird man normalerweise geweiht. Ich bin Diakon geworden und ich wollte Diakon bleiben. Das war sozusagen meine Entscheidung. Ich wollte nicht Priester werden, sondern ich wollte Diakon bleiben. Das war so die Sozialarbeit innerhalb der Kirche. Und das habe ich dann 7 Jahre ausgeführt und war in 2 Pfarren tätig, in der Pfarre Schwächert und in Floridsdorf, St. Markus. Ja, und ich habe dann meine Frau kennengelernt und wir haben uns das sehr genau überlegt und habe dann um Laisierung angesucht, um die Rückversetzung in den Laienstand. Und das Ganze hat 1989 stattgefunden, da habe ich dann auch geheiratet und da sind dann eigentlich meine Themen gekommen, mit denen ich mich heute noch beschäftige. Das ist auf der einen Seite die Männlichkeits- und Geschlechterforschung, das andere ist die Psychoanalyse und das dritte ist Palliativcare.
Ich nehme an, die Entscheidung ist Ihnen damals nicht leicht gefallen.
Nein, für uns beide war es nicht einfach, weil es ja doch Lebenskonzept ist, das man überdenkt und so. Und wir haben doch einige Zeit gebraucht, aber dann war es eine gute Entscheidung.
Nicht bereut?
Nein, nie.
Wie ist denn Ihr persönliches Umfeld damals damit umgegangen? Also so der Schritt vom Priester zum Ehemann ist ja ein großer.
Ja, also auf der einen Seite muss ich sagen, ich bin ein Burgenländer und ein Burgenländer haben manche noch sehr große Familien, auch ich hatte eine Großfamilie und das war schon ein Schritt, wo ich mir gedacht habe, wie gehen die damit um, also von den Onkeln, Tanten, Großeltern und dergleichen. Und da war sofort Akzeptanz da. Und von Freunden und dergleichen war ich Gott sei Dank in einem Umfeld, wo man sowas versteht. Und ich hatte ja auch Kollegen, die das auch gemacht haben, die dann gekommen sind. Also wir waren dann mehrere. Und eigentlich war es ziemlich einfach, der Umstieg. Und was bei mir wichtig war, ist, dass ich vom ersten Moment sozusagen selbstständig war, einen eigenen Job. Ich bin damals in die Palliativcare gegangen und war nicht mehr von der Kirche angestellt oder abhängig oder irgend sowas. Es gab schon eine Konsequenz, ich durfte nicht mehr das gehobene Personal der Kirche ausbilden. Ich war damals in der Religionspädagogischen Akademie tätig, wo die Religionslehrer ausgebildet worden sind. Diesen Job musste ich aufgeben.
Wie kam es dann dazu, dass Sie sich mit dem Geschlechterverhältnis überhaupt befasst haben?
Ich würde fast sagen, ein männliches Schicksal. Die wenigsten Männer, die sich mit Gender befassen, sind auf die Idee gekommen, so als Eingebung oder weil es so toll war oder so. Sondern die meisten Männer, die sich mit Gender befasst haben, das habe ich dann gemerkt, als ich viele Männergruppen geleitet habe, die wurden schlicht und ergreifend geschickt von Frauen oder von irgendeinem Ereignis, das sie in irgendeiner Form getroffen hat und dergleichen. Mich hat auch ein Ereignis getroffen. Ich wollte eine Dissertation schreiben, bin zu meinem Dissertationsvater, das war der Paul Michael Zulehner, gegangen, habe ihm ein Thema vorgelegt, habe ihm auch ein Inhaltsverzeichnis ausgearbeitet und ein Exposé. Und der hat gemeint, ja, das ist schon in Ordnung. Wenn du aus 10 Büchern ein 11. schreiben willst, das niemand liest, dann mach es.
Was wäre da das Thema gewesen?
Das war geschieden und wieder verheiratet. Das war damals in der Kirche ein sehr sperriges oder sehr heißes Thema. Aber er war der Meinung, das Thema ist theologisch, wissenschaftlich geklärt. Es braucht eine Entscheidung der Amtsträger. Und die gibt es bis heute nicht. Also was soll man da machen? Und er hat mir dann ein anderes Thema angeboten und das war Männer. Zunächst war das für mich eher enttäuschend. Was soll ich über Männer schreiben? So die Frage, was macht ein Männerforscher, damals auch für mich.
Für alle, denen der Name Paul Zulehner kein Begriff ist, der Theologe und Religionssoziologe hat 1992, 2002 und 2012 groß angelegte Männerstudien in Österreich durchgeführt, bei denen es darum ging, Männertypen und ihre Lebenswelten zu identifizieren und zu analysieren.
Wir waren am Beginn 1989 und ich bin da eingestiegen und habe dann die Vorstudien gemacht und war dann dabei bei der Auswertung und dergleichen. Und ich habe zunächst lange Zeit gebraucht, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und habe viel gelesen und so. Und so richtig Lunte gerochen für dieses Thema habe ich erst, als es ein Symposium gegeben hat in Wien, wo lateinamerikanische und US-amerikanische Männerforscher dabei waren, auch manche europäische Männerforscher. Und wo dann sozusagen auch die Relevanz dieses Themas gerade für das Geschlechterverhältnis für mich klar geworden ist. Und seit der Zeit bin ich bei diesem Thema, das war 1989, also habe ich begonnen. Ich habe dann auch meine Dissertation dazu geschrieben, 1997 abgeschlossen und so. Und seit der Zeit bin ich halt bei diesem Thema.
Mhm. War Österreich da bei dieser Thematik ein bisschen hinterher?
Ja, immer. Heute auch noch. Ja. Also wenn Sie gerade dieses Thema Männlichkeitsforschung oder so, wenn ich damals beispielsweise in den 90er Jahren oder 2000er Jahren auf einer Tagung in Schweden war, dann war bei jeder Gender-Tagung da oben, nicht immer ganz, aber doch halbe-halbe. Also da war in Österreich Gender, das waren nur Frauen. Männer hat es da fast nicht gegeben. Es gab vereinzelte Männer und so. Auch im deutschen Sprachraum, muss man sagen, war man etwas hinterher. Aber die Vorhut, die war natürlich immer in die nordischen Länder, Schweden. Und auch die US-amerikanische Männerforschung war schon damals sehr, sehr elaboriert und wesentlich fortgeschrittener. Man muss auch dazu sagen, die feministischen Forscherinnen haben ja auch die Männlichkeitsforschung nicht sehr forciert. Es gab so Pionierinnen wie die Helge Prost, die hat die erste Männerstudie in den 70er Jahren gemacht, gegen Widerstände auch. Dann gab es weitere Forschungen auch dazu, Umfragen. Also das hat sich schon langsam etabliert, sodass ich auch in dieser Zeit, wie wir mit diesen Männlichkeitsforschungen uns auseinandergesetzt haben, wir waren sehr auf uns gestellt. Geändert hat sich dann das Ganze in Zeiten von Gender Mainstream. Da gab es dann Kontakte und große Wertschätzung. Und mittlerweile gibt es da Parallelitäten, gibt es da Kooperationen. Und Männerforschung wird auch von allen feministischen Forscherinnen, von allen Geschlechterforscherinnen sozusagen rezipiert und aufgenommen, sodass man eigentlich nicht mehr so sprechen kann von nur Frauen- oder nur Männerforschung, sondern man geht in erster Linie auf das Geschlechterverhältnis zu. Und da ist sozusagen von allen seriösen ForscherInnen beides immer vorhanden.
Gab es da in Ihrem Leben jemals ein einschneidendes Erlebnis, wo Sie sich danach gedacht haben, okay, deshalb braucht es diese Forschung, die ich mache?
Ja, auf der einen Seite einschneidendes Erlebnis noch zur vorhergehenden Fragestellung, wie man sich da fühlt. Das muss am Ende der 90er Jahre gewesen sein. Ich habe eine Einladung bekommen vor einem AbsolventInnen-Treffen zum Feminismus und Männer zu sprechen. Und dieses AbsolventInnen-Treffen war zu 99,9% weiblich. Das heißt, ein Mann ist sozusagen im Publikum gesessen und in der ersten Reihe die gesamte feministische Prominenz in Österreich. Ja. Und ich sage schon, das war eines der Momente, wo ich zittrige Knien bekommen habe. So zum Feminismus und zur Männlichkeit zu sprechen, das war schon groß herausfordernd. Aber es war eine tolle Erfahrung, wir haben toll diskutiert, das Ganze ist dann publiziert geworden und dergleichen. Es haben sich dann tolle Kontakte und enge Kooperationen ergeben aus der ganzen Geschichte. Auf der anderen Seite sozusagen jetzt mit der Männerforschung, da muss man sagen, als ich begonnen habe mit der Männerforschung und ich habe Vorträge gehabt und bin irgendwo eingeladen worden, dann war es doch so, dass das Publikum zu 80% weiblich war und zu 20% männlich. Das heißt, die Männer haben sich nicht einen Männerforscher über Männlichkeit zu sprechen angehört, sondern es war ja so, dass Frauen gekommen sind, um irgendwie Männer zu verstehen. Die einzige katholische Männerbewegung, die hinter den ganzen Männerumfragen in Österreich war, sie war auch sozusagen dabei mit Paul Michael Zulehner bei der Männerstudie, die einzige katholische Männerbewegung, die schaffte es sozusagen ein Auditorium von 100, auch 150 Männer zu schaffen, wo sich dann diese Männer etwas über Männlichkeit angehört haben. Und da weiß ich auch heute noch, das war auch in den 90er Jahren, das war kurz danach, als Edith Schlaffer und Cheryl Benard ihre Studie über die Gewalt an Frauen veröffentlicht hatten. In dieser Zeit erlebt so jede fünfte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt. Und ich habe das sofort genommen, um meinen Vortrag vor der katholischen Männerbewegung sozusagen mit dieser Studie zu beginnen und habe damit aufgezeigt, was traditionelle Männlichkeit bewirkt und was traditionelle Männlichkeit an Auswirkungen hat, an negativen Auswirkungen hat und so. Und ich habe schon gespürt während des Vortrags, ja, dass hier Rumoren durch die Reihen geht, ja. Und am Ende des Vortrags kam es zur Diskussion und da kam dann ein Zuhörender, hat sich sozusagen aufgestellt und hat gesagt, Herr Doktor, aber schauen Sie, da müssen Sie ja und so. Und dann hat er gesagt, und wenn Sie wissen wollen, was ein echter Mann ist, dann kommen Sie zu mir auf die Baustelle. Und dort werden Sie sehen, da haben wir Säcke genug und dann schauen Sie das an, nicht? Und dann ist so durch den Raum Bravo und Schenkelkropfen und super und so, nicht? Und ich bin dann halt so dort vorn gestanden und wie kann man sowas besprechen? Ein paar Sequenzen weiter hat sich dann ein Mann geäußert und ist aufgestanden und hat dann gesagt, wissen Sie, ich habe Krebs im Endstadium. Ich kann nicht einmal mein Enkelkind mehr heben. Bin ich jetzt kein Mann mehr? Und das war eines der berührendsten Szenen, die ich irgendwie in meinem Forscherleben erlebt habe. Und wenn Sie jetzt fragen, ob es sich auszahlt, das war es eigentlich, diese Geschichte, ja, dieses Aufzeigen, was Männlichkeit ist und was sie mit Menschen macht.
Sie haben vorher gesprochen von den negativen Auswirkungen traditioneller Männerrollen. Mhm. Jetzt würde ich aber sagen, in der katholischen Kirche, besonders in der katholischen Kirche, sind traditionelle Männerrollen ja vorherrschend. Ist da nicht Feminismus und Katholizismus ein bisschen ein Widerspruch?
Selbstverständlich gibt es diesen Widerspruch und wir müssen uns genau dann anschauen, wer ist oder was ist die katholische Kirche. Auf der einen Seite haben Sie natürlich die Kirche als strukturelle Institution, ja, also ein Papst, Bischöfe, Priester, die Hüter der Lehre. Und selbstverständlich, wenn Sie hier in die Lehre hineinschauen, dann sind wir sehr, sehr traditionell, ich möchte fast sagen, in den letzten Jahrhunderten stecken geblieben. Und es gibt auch so etwas wie eine konservative Ökumene, wo sich katholische Kirchen mit anderen Kirchen, evangelikalen Kirchen mit Ostkirche und dergleichen trifft und die sich wirklich anschicken, um die traditionellen Geschlechterverhältnisse, sprich die traditionelle Familie, da geht es ja viel mehr um die Familie, mit den traditionellen Rollen, die dann richtig sind, zu schützen. Da muss man aber sofort sagen, das wird von manchen kirchlichen Dokumenten unterstützt und von konservativen Kreisen innerhalb der katholischen Kirche, aber nicht vom Mainstream der Kirche. Sie haben in der katholischen Kirche zum Beispiel die katholische Frauenbewegung, die sind absolut feministisch. Oder Sie haben die katholische Männerbewegung, die ja genau auf dem Hintergrund diese Männerstudien angeregt hat mit Paul Michael Zulehner, um die zu reformieren, um was zu verändern. Ja. Und dann haben Sie sozusagen die Mitglieder in der Kirche, die da und dort einmal in die Kirche gehen und die sich dazugehörig fühlen und so weiter, die absolut nicht alle diesen traditionellen Mainstream angehören. Also Sie haben innerhalb der katholischen Kirche viele, viele, die feministisch denken, die auch so handeln, die das vorantreiben, auch in den einzelnen sozusagen Institutionen. Aber was natürlich bleibt, und das kommen wir nicht herum, das ist sozusagen, dass die katholische Kirche, ich sage immer, die letzte patriarchale Institution ist. Es gibt sonst nirgends mehr. Da ist sozusagen sowohl die Legislative als auch die Exekutive in der Hand desselben Mannes, ja, des Papstes. Und das ist natürlich, ich würde fast sagen, eine himmelschreiende Sünde. Das schreit nach Veränderung, keine Frage, nicht? Und an dem müssen wir arbeiten, keine Frage.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie für solche Aussagen nicht gerade von diesen konservativen Kreisen auch Kritik ernten.
Ja, absolut von den konservativen Kreisen. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, bin ich gar nicht so im Gespräch. Die holen mich dann halt eher nicht. Ja. Die sind unter sich und bleiben so mehr oder weniger. Aber von vielen Institutionen innerhalb der katholischen Kirche gibt es viel Zustimmung.
Kritik gab es aber sehr wohl, erinnert sich Lena. Und zwar besonders von der Männerrechtsbewegung, die ihn als lila Pudel bezeichnete. Eine abwertende Benennung für Männer, die dem Feminismus anhängen.
Als ich begonnen habe, schon ein bisschen zu publizieren, zunächst einmal waren es ja eher Radio-Vorträge oder Interviews oder dergleichen. Und da hat mich damals ein Repräsentant zunächst einmal ganz, ganz begeistert angerufen. Endlich einer, der sich für Männer interessiert. Und am Ende des Interviews, offensichtlich hast du dann fertig gehört, hat er mich sofort noch einmal angerufen und hat gesagt, was das für ein Schmarrn sei und warum ich so rede und dergleichen. Weil natürlich für Gleichberechtigung und Privilegierung von Männern und da muss ich was ändern und so weiter. Da war ich dann schon das Feindbild, dass ich auf einer Homepage dann so eine Ehrenauszeichnung eines zermatschgerten Apfels bekommen habe. Also es war nichts anderes, als dass sozusagen ein Bild von mir gegeben hat und da war so ein Apfel drauf, aber zermatschgert. Nicht so schön wie der Marguerite. Da gibt es ja das Bild, der Mann mit dem Apfel. Der hat einen schönen grünen Apfel, das war so drinnen. Und der Grund eben, weil ich zu sehr für die Frauen rede und hier dann schon auch der Obsorge, wo ich ein großer Kritiker war, für die verpflichtende Obsorge.
Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie das Bild von sich da gesehen haben?
Also ich muss schon sagen, das war unangenehm, ja. Also ich habe keinerlei Nachteile gehabt, weil es war ja nicht die große Öffentlichkeit, so dass ich auf irgendein Podium sozusagen desavouiert worden wäre oder so. Aber zunächst einmal, dieses Bild, das hat mich schon sehr getroffen.
Haben Sie dann irgendwas dagegen unternommen?
Nein, ich kriege immer wieder nach Vorträgen Mails, wo dann sozusagen mir die Welt erklärt wird aus dieser Ecke. Und am Anfang war ich der Meinung, ich müsste da noch irgendwie ins Gespräch, aber es gibt keine Gesprächsmöglichkeit, das kann man nur hinnehmen.
Nicht nur von wissenschaftlicher Seite, auch bei Lenas Arbeit als Psychoanalytiker steht zum Teil die Männlichkeit im Fokus. Aber obwohl bei seinen PatientInnen der Anteil der Männer überdurchschnittlich hoch ist, ist der Großteil des Klientels von PsychotherapeutInnen im Allgemeinen weiblich. Und auch das hat laut Lena etwas mit Männlichkeit zu tun.
Bei mir gibt es einen höheren Anteil als in anderen Praxen Männer. Und die Männer kommen eigentlich mit allen Problemen, die man halt auf der psychischen Ebene hat. von Angststörungen über Depressionen, über Zwänge und dergleichen, ja. Was ich schon sehe und auch sagen kann, ist, dass innerhalb solcher Psychoanalysen sozusagen Männlichkeit ein Thema wird. Also ein Geschlecht wird auf jeden Fall ein Thema. Und zwar jetzt nicht nur auf der sexuellen Ebene, kann es auch manchmal sein, aber viel eher sozusagen im Alltag, was so Männlichkeitsmuster sind, wie man damit umgeht und dergleichen. Ich selbst sage dann auch immer so, man beginnt sozusagen mit einem Mann eine Therapie und es werden zunächst einmal die Männlichkeitsmuster, die ja sehr kompetitiv sind, abgearbeitet. Aber dann nach einiger Zeit, so nach einem halben Jahr der Therapie, ist der Mensch im Vordergrund, da sind diese Geschlechtsstereotypen sozusagen im Hintergrund. Und dann sehe ich auch keinen Unterschied mehr zwischen Männern und Frauen in der Therapie. Da sind wir dann sozusagen auf der Basis des Menschseins, wenn Sie so wollen.
Sie würden sagen, es kommen mehr Frauen in die Psychotherapie, weil Männer sich diese Schwäche gar nicht erst eingestehen wollen?
Also, was wir schon wissen in der Männlichkeitsforschung, dass es sowas gibt wie eine männliche Externalisierung. Das heißt, dass Männer sozialisiert sind, nach außen zu gehen, sich nach außen zu orientieren, aber natürlich dann auch von sich weg eher nach außen zu schauen. Und da ist der Schritt zu sich selbst, zu seinem Inneren anzuerkennen, dass man sozusagen ein Problem hat, ist mitunter sehr schwierig.
Dennoch sind die Männerrollen in den vergangenen Jahrzehnten flexibler geworden, vergleicht Lena seine eigene Kindheit mit der seines Sohnes. Obwohl er seinen Vater, der Schneider war, bei klassischen Frauentätigkeiten wie Schneidern und Bügeln beobachten konnte und selbst auch mit anpackte, war der Vater der klassische Ernährer der Familie. Lena besuchte eine reine Bubenschule, wo er Machtkämpfe und Hierarchien mitbekam.
Da hat mein Sohn, glaube ich, schon größere Freiräume erlebt. Also er muss sich genauso damit auseinandersetzen, weil es ist nach wie vor so, dass diese Rollen nachwirken und präsent sind, also mit gesellschaftlichen kennbar. Und er muss sich auch damit auseinandersetzen. Aber er hat schon einen viel größeren Freiraum erlebt und konnte auch viel mehr seinen eigenen Interessen nachzugehen. Er ist ein Tänzer, er ist ein Musiker. Und er war nie so drinnen, also er hat nie so diese Hierarchie einer Fußballmannschaft miterlebt, wie sie meine Kindheit noch geprägt hat.
Wie ist in Ihrer Ehe so die Rollenverteilung?
Ich war natürlich immer für Geschlechtergerechtigkeit, auch in der Familie, selbstverständlich. Ich weiß aber trotzdem, dass wir, meine Frau und ich, noch spazieren gegangen sind und miteinander gesprochen haben zu diesen Rollen und so. Und ich irgendwie halt schon gesagt habe, ja, das ist selbstverständlich und der Vater gehört zum Kind und die Männer sollen auf Karenz gehen, obwohl es damals nach 80er Jahren keine Karenz gab. Aber diese berühmte Arbeitsstellung, aber dann muss man ja wissen, wie das mit Berufen und so weiter ist. Und ich weiß heute noch, meine Frau ist in diesem Spaziergang stehen geblieben, hat mich ganz groß angeschaut und gesagt, willst oder willst nicht, dazwischen gibt es nichts. Und das war das ganz klare Signal, wir werden uns die Kinderbetreuung von Geburt an teilen.
Gemeinsam mit seinem Sohn, der mittlerweile 23 Jahre alt ist, macht Lena, der lange Zeit selbst Gitarrist werden wollte, gerne und viel Musik.
Ich hatte das Glück, einen Sohn zu bekommen, der immens musikalisch ist und der eine ganz hervorragende Knabenstimme hatte. Die Männerstimme hat er noch nicht so trainiert, aber ich bin überzeugt, er hätte auch eine tolle. Jetzt tanzt er und er hat Violine gelernt und da haben wir sehr oft auch gemeinsam gespielt und heute auch noch. Meine Frau ist eigentlich auch eine Gitarristin, die das dann nicht so intensiv betrieben hat, aber die sich vor etlichen Jahren für den Kontrabass interessiert hat und die spielt Kontrabass. Und wenn es wirklich alles passt und so, dann gibt es sogar ein Trio. Violine, Kontrabass und Gitarre.
Nicht ganz so musikalisch, aber nicht minder spannend geht es bei der nächsten Folge zu. Dann schildert die Sozialwissenschaftlerin Astrid Mager vom Institut für Technikfolgenabschätzung der ÖRW, wie stark und in welchen Bereichen Algorithmen unser Leben und unseren Alltag beeinflussen. Wenn ihr jemanden vorschlagen möchtet, den oder die wir interviewen sollen, oder wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt, freuen wir uns über ein Mail an science@upper.at. Bis zum nächsten Mal bei Nerds mit Auftrag, dem Podcast von Upper Science.